Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von der CLC Podcasts. Mein Name ist Jana und wir sind heute bei Bär und Kara zu Gast. Zusammen mit der Susanne Schreiber darf ich mich über das Thema Leading Lawyers unterhalten. Herzlich willkommen auch an dich, liebe Susanne. Schön, dass wir da sein.
Hallo zusammen.
Unser heutiges Thema ist, wie gesagt, Leading Lawyers. Kannst du vielleicht als Einstieg kurz erklären, wie wir dann auf das Thema gekommen sind und vielleicht auch, was es für dich persönlich bedeutet?
Ja, gerne. Es war eigentlich ein Wortspiel. Wir haben uns getroffen und so ein bisschen unterhalten und sind eben von Bär und Kara als eine der Swiss Leading Law Firms auf meine Rolle bei Bär und Kara als Senior Partnerin und damit eben Leading Lawyers als Teil der Geschäftsleitung gekommen und hatten gemeint, das wäre eigentlich vielleicht ein ganz interessanter Ansatz, mal darüber zu sprechen. Und wir haben natürlich sehr viele Leading Lawyers, außergewöhnliche Mitarbeiter hier, sodass wir eigentlich mit dem Begriff drei Sachen abdecken.
Und bevor wir jetzt mit dem Thema startet, du hast ja bei Bär und Kara die Rolle von der Seniorpartnerin und Co-Leiterin von der Steuerabteilung. Auf welchem Weg bist du zu dieser Rolle gekommen und ist das so geplant gewesen?
Ja, nein, das war leider nicht so geradlinig und deswegen ein bisschen längerer Weg. Ich bin ja ursprünglich aus München, habe dort ganz normal mein Jus-Studium gemacht, Anwaltspatent und dann bei einer Großkanzlei angefangen, dann ins Steuerrecht gewechselt und dort eigentlich auch meine Leidenschaft für Steuerrecht und M&A gefunden. Und nach dem Fachanwalt und Steuerberater mich noch mehr in dem Bereich vertieft, in dem ich zu KPMG gewechselt habe. Und dann dachte ich, okay, jetzt wird's ruhiger. Und nach einem knappen Jahr hat mein Mann einen Job in der Schweiz angenommen. Er ist auch Jurist, hatte aber eine Stelle, wo er als deutscher Jurist spezifisch angefragt war. Und so bin ich dann 2007 in die Schweiz gekommen, also auf eine deutsche Juristin und Steuerberaterin, hatte eigentlich ja keiner gewartet. Und ich war wirklich froh, dass ich dann bei KPMG anfangen konnte und dort dann wirklich auch schnell nach dem Steuerexperten, also nach dem Schweizer Abschluss, dort eigentlich auch wieder meine Leidenschaft mit Corporate Tax, International Tax und eine Schnittstelle zu M&A dort weiterarbeiten konnte. Und habe dann dort am Ende auch das M&A-Tax-Team in der Schweiz geleitet, bevor ich dann 2015 zu Bär und Kara kam, eben mit dem Auftrag eigentlich das Corporate-Tax-Team hier auszubauen und aufzubauen. Und 2021 wurde ich dann für den Senior-Partner gefragt. Da waren wir eigentlich knapp so 30 Leute, 5 neue Partner im Tax-Team. Also eigentlich so, dass mir nicht langweilig war. Und ich habe dann auch zuerst ein bisschen gezögert, weil ich wirklich natürlich viele Aufgaben auch noch im Tax-Team gesehen habe. Aber natürlich die Rolle als Senior-Partner war eine Riesenehre für mich und ist auch eine, die ich mit 100% Mandatsarbeit vereinbaren kann und hat mich natürlich wirklich sehr gefreut, dass ich dann ab 22 hier Senior-Partnerin und als Teil der Geschäftsleitung noch mehr Einblicke in die Kanzlei bekomme und vielleicht auch ein bisschen die Zukunft gestalten kann.
Inwiefern hat sich dann für dich etwas geändert, wo du vom Partner zum Senior-Partner geworden bist?
Ja, gute Frage. Also in der täglichen Arbeit nichts, aber ich habe natürlich wirklich einen ganz anderen Einblick auch in die Firmenbelange. Und ja, ich glaube, also ich identifiziere mich noch mehr mit Bär und Kara, weil man natürlich wirklich auch noch mehr merkt, was braucht es alles, damit so ein Laden doch mit 400 Leuten an 5 Standorten läuft. Und das war für mich wirklich sehr spannend oder ist immer noch spannend, sich auch mehr noch strategische Überlegungen zu machen, kommerziell, wo wollen wir hin, was für Einflüsse haben gewisse Entwicklungen auch auf unser Geschäftsmodell. Und ja, also einfach nochmal eine andere Blickrichtung, eine andere Perspektive auf gewisse Fragestellungen zu bekommen, noch breiter auch natürlich die verschiedenen Fachrichtungen zu haben. Und das macht mir Spaß, auch der Austausch eben zu anderen Themen, vor allem mit zum Beispiel auch Christoph Neracher, der ja schon sehr lange in der Geschäftsleitung ist und den Laden sehr gut kennt. Es macht Spaß und ist wirklich auch befruchtend.
Wir haben in einer früheren Folge von der CLC Podcast auch schon mal das Law Firm Management als solches thematisiert. Heute möchten wir aber weniger auf das Thema, sondern mehr auf den effektiven Teil vom Leadership eingehen, bezogen nicht nur auf die Partnerschaft, sondern auf die gesamte Kanzleistruktur. Und ich würde dich einleitend zum Thema gerne fragen, was umfasst denn Leading Lawyers für dich?
Ja, also auch schon dort ist es sehr vielschichtig, weil also wir haben ja über 200 Anwälte, aber natürlich auch nochmal sehr viele Mitarbeiter in anderen Bereichen, sei es Marketing, IT, Finance, HR, ohne die die ganze Firma nicht laufen würde. Also das heißt, man hat mit Management oder Leadership in verschiedenen Bereichen zu tun. Und deswegen, glaube ich, muss man da seine Skills auch sehr flexibel und situativ anpassen. Also wahrscheinlich einen jungen Mitarbeiter muss ich anders führen oder anders ausbilden, als jetzt hier natürlich meine Partnerkollegen, die alle selber Drive haben und sehr erfolgreich sind. Und das macht es aber auch, denke ich, sehr spannend. Also weil ich eben jeden Tag mit ganz verschiedenen Rollen konfrontiert bin. Also zum einen als Vorgesetzte in der Ausbildung, fachlich und auch persönlich. Dann im Textteam bei uns, wo wir uns auch auseinandersetzen, welche Themen wir haben, wo wir hinwollen, wo wir uns positionieren, wer was macht. Dann in der Geschäftsleitung, wo es dann natürlich auch teilweise um die Ressorts geht, um strategische Themen, wo man sich auch unter den Kollegen austauscht und Entscheidungen trifft. Ja, und dann zuletzt eben natürlich als Seniorpartnerin, wo ich mich eng auch mit Christoph Nieracher abstimme und unter anderem eben auch die Partner- und Gesellschaftersitzungen leite und für alle Ad-Hoc-Partner-Affairs zuständig bin.
Du hast das Thema Führen und Führung schon angesprochen. Ganz persönlich, wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Harmoniebedürftig und kooperativ. Ich glaube, Toleranz ist auch wichtig. Also mir geht es wirklich mehr um die Sache und um das Ergebnis als den Weg dorthin. Also da finde ich, lasse ich mich auch immer wieder überraschen, wie Mitarbeiter zu Probleme lösen, sondern mir ist wirklich wichtig, dass man das beste Resultat erzielt und dass ich versuche natürlich auch auf unterschiedliche Mitarbeiter oder Kollegen eingehe. Ja, gewisse Leute kann man einfach laufen lassen, da weiß man, die kann man vertrauen, die machen es so, wie man möchte oder die haben einen guten Umgang, und bei anderen muss man eben ein bisschen enger führen. Und das ist eben, glaube ich, auch die Kunst, dass man immer wieder sich umstellt mit so vielen Mitarbeitern, so vielen verschiedenen Teams, so viele verschiedene Zusammensetzungen, auch mit Kollegen, aber auch natürlich von den Kunden. Also wir haben Kunden, die Top-Class-Anwälte sind. Da hat man natürlich einen anderen Umgang als mit jemandem, der vielleicht aus dem Ausland kommt und sich für die Details gar nicht interessiert.
Also könnte man sagen, dass ein Führungsstil nicht nur sehr persönlich ist, sondern auch sehr situativ.
Ja, absolut, würde ich auch sagen. Und ich glaube, da bin ich auch immer noch am Lernen. Also ich finde, man kann da auch immer noch sich entwickeln und sehen, oh, das könnte ich anders machen oder die Person hätte es vielleicht anders gebraucht. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man da auch dann offen, manchmal vielleicht auch auf dieser Metaebene mal spricht und sagt, das war jetzt nicht gut oder habe ich anders verstanden, um da auch die andere Perspektive zu verstehen.
Innerhalb von der Kanzlei wird ja oft in Teams geschaffen. Wie viel Freiraum haben denn die Teamleader bei der Ausgestaltung von ihren Teams?
Ja, sehr viel. Also ehrlich gesagt, eben wir haben Top-Partner bei uns, also den vertraue ich vollkommen, dass die ihre Teams so zusammensetzen, wie sie es brauchen. Wichtig ist, dass sie ein Team haben, also dass sie Mitarbeiter anstellen, ausbilden, Wissen weitergeben, sie den Kunden vorstellen. Das ist auch wirklich auch aus Business-Sicht, aus Risk-Management-Sicht wichtig, dass wir dort breit abgestützt sind und dass das Cross-Selling und Teamplay auch über die Teams funktioniert. Aber ansonsten, glaube ich, wäre ich nur gefragt, wenn es irgendwo mal Probleme gibt, wo man merkt, da passt es nicht, da braucht man Unterstützung, dass man dann eben auch versucht, sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Und bei uns im Textteam zum Beispiel, wir sind, glaube ich, wirklich ein großes Team über die drei Sprachregionen. Es sind jetzt 8 Partner, da hat jeder so ein bisschen andere Aufgaben, so auch nach Stärken und Präferenzen, wer gut ist, das heißt bei Events oder Personalthemen oder Follow-ups und so weiter, dass wir uns dort wirklich auch aufteilen und ansonsten eben jeder in seiner Art seinen Weg geht und in den eigenen Teams, also mit den Mitarbeitern, da ist man sowieso auch frei.
Inwiefern soll und kann denn ein Managing Partner auch Einfluss nehmen auf das Leadership in den Teams?
Also ich glaube eher, was wir natürlich zum Beispiel versuchen, ist, dass wir allen Partnern oder auch Mitarbeitern gewisse persönliche Ausbildungen, Coachings, Trainings, sowas anbieten, damit jeder vielleicht auch ein effektiverer Leader werden kann oder an den Themen, die er hat, sich weiterentwickeln kann. Ich glaube, es ist dann schon auch eine gewisse persönliche Sache. Also man kann keinem irgendwie vorschreiben, wie du sein musst. Ich glaube, eben, man kann viel vielleicht voneinander, von Erfahrungen lernen, auch Leadership in verschiedenen Stufen der Karriere, wo auch andere Sachen gefragt sind. Ja, also ich glaube, dass ich eingreifen musste, war selten. Ich glaube, es ist eher vielleicht so dieses positive Ermuntern und sagen, wollt ihr nicht mehr Teammeetings mal machen oder euch mal hier und dort austauschen oder ein bisschen erweitern, dass man da eben versucht, vielleicht mit positiven Ideen und Beispielen ranzugehen.
Es würde mich ebenfalls sehr interessieren, was dann ein Team aus deiner oder aus einer Leadership-Perspektive erfolgreich macht.
Da ist aus meiner Sicht vor allem die Diversität und die verschiedenen Stärken, die wichtig sind. Also, dass man ein Team so, also auch komplementär zusammensetzt und damit auch so ein bisschen spielen kann. Aber nicht, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, ah ja, der ist gut in der Sache, da muss ich mich nicht weiterentwickeln, sondern eher, dass man es als Ansporn nimmt und sagt, ah, könnte ich auch mal ausprobieren. Also jemand, der zum Beispiel sehr extrovertiert ist, dass man sich dann dort auch mal versucht und sagt, ah, könnte ich vielleicht auch mal probieren oder auch mal irgendwie einen Vortrag mitzumachen. Und genauso, dass man natürlich auch versucht, andere aus der Reserve zu locken. Also ich glaube, diese Zusammensetzung kann wirklich sehr befruchten. Und bei uns sind die Teams ja aus meiner Sicht nicht statisch. Also man hat zwar Mitarbeiter, die einem auch zugeordnet sind, wo man quasi auch eine persönliche Verantwortung hat, aber ansonsten auf den Mandaten arbeiten wir in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und ich glaube, da ist eine Flexibilität wichtig, dass man sich schnell einstellt, nur wenn man was verbessern muss, was anpasst und ansonsten weitergeht. Ich glaube, das sind so die Themen, wirklich auch diese Eigeninitiative zu fördern, also viel Freiraum zu lassen, sich gegenseitig zu befruchten.
Kann man dann den Erfolg irgendwie messen? Also ist es irgendwie greifbar?
Doch, auf alle Fälle. Ich glaube, so ein effektives Team kann man schon messen, weil man merkt, wie viele Reibungsverluste man hat. Also wenn quasi Aufträge irgendwie einfach so durchlaufen, wie so am Schnürchen, wo man merkt, da jede Person weiß, was sie macht. Der eine macht zum Beispiel als Subsi die Recherche, der bereitet dieses vor, der andere macht den Review, der ruft hier und dort an. Also wenn man so merkt, es geht eigentlich wirklich nahtlos. Das ist, glaube ich, ein effektives Teamplay. Oder auch, wer jemandem was erklärt oder wer dann Anlaufstelle für jemanden ist oder auch dann für ein anderes Team. Und da gehört aber für mich genauso auch unsere Assistentinnen dazu. Also ohne die wäre ich aufgeschmissen, wenn die nicht managen würden. Und auch Leading von unten. Also ich brauche genauso viel Führung von unten, dass Sachen vorbereitet werden, dass wenn man sagt, hier 5 Minuten Briefing für das Meeting, musst du jetzt das wissen und ich kümmere mich um die Sachen, wenn es schwierig wird, dann musst du hier und dort eingreifen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man merkt, was braucht jede Person, dass das dann nahtlos ineinander läuft.
Wir haben jetzt davon gehabt, Erfolg messen. Was ist dann, wenn es mal nicht so gut läuft?
Ja, das passiert natürlich auch. Ich glaube, da ist wirklich wichtig, dass man offen und transparent spricht, also wirklich offen anspricht, was einen gestört hat, wo es vielleicht auch mal ein Missverständnis gab, wo jemand vielleicht ungeduldig war oder zu knapp oder wie auch immer, dass man das bespricht und auch erklärt. Also da deswegen die Generation Y, die da auch nachfragt, finde ich völlig berechtigt, dass man eben zum Beispiel erklärt, warum jetzt dort jemand nicht mitgehen durfte oder wie auch immer, dass man das kommuniziert. Feedback, denke ich, ist auch wichtig, also in beide Richtungen natürlich, dass man auch kritisches Feedback gibt, wenn mal vielleicht was nicht gut gelaufen ist. Und eben natürlich bei Fehlern, also diese Fehlerkultur, die ist mir auch wichtig, dass Leute sagen, wenn sie was vielleicht übersehen haben oder falsch gemacht haben, die Endverantwortung liegt absolut bei mir. Also da soll sich auch jeder 100% verlassen, dass ihnen da der Rücken gestärkt wird. Aber ich muss es wissen und dann kann man damit umgehen. Wir haben ja zum Glück in unserem Beruf geht es um Geld, nicht um Leben und Tod. Und nur so kann man sich halt dann auch weiterentwickeln.
Meine nächste Frage wäre, inwiefern kann, soll oder möchte eine Senior Partnerin dann Einfluss auf das Leadership innerhalb der Teams nehmen? Und dort würde mich besonders interessieren, wie sieht denn das von der Kulturseite aus?
Ja, gute Frage. Ich glaube, was mir dort sehr wichtig ist, ist wirklich, dass wir ganz viel Freiraum haben. Also wir haben ja Top-Leute, die sollen auch unternehmerisch und mit eigenen Ideen und Initiativen kommen. Und da sind wir, glaube ich, auch sehr offen und sehr schnell mit den Entscheidungen, dass wir sowas supporten. Aber wichtig ist, dass man wirklich so eine gemeinsame Linie und auch gemeinsame Werte hat oder so eine Wertebasis. Dann in dem Bereich, glaube ich, das kann sich jeder entfalten, aber dass man das hat und das, ja, das spürt man eben. Das ist so ein bisschen der Tone from the top und zwar eben natürlich aber auf jeder Ebene. Also da ist jeder Role Model und trägt dazu bei, die Kultur zu schärfen und zu leben. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man in aller Diversität das nicht aus dem Auge verliert.
Du hast es vorhin ein, zweimal angesprochen, führende Partnerkollegen bzw. Leading Individuals. Meine Frage dazu wäre, wie schafft es dann eine Kanzlei, seine Brand von den Einzelpersonen zu trennen, beziehungsweise muss oder sollte man das überhaupt?
Also für mich ist schon die Brand und die Firma, die eigentlich auch natürlich den Einzelnen überlebt, und das ist auch wichtig. Also ich glaube, wir brauchen sicher diese Top-Namen, und ich freue mich jedes Mal natürlich, wenn Kollegen interessante Mandate oder neue Ideen entwickeln. Aber ich glaube, es ist schon die Firma und die Firmeninteressen, die alles zusammenschweißen. Und das hängt, denke ich, schon auch mit unserem Setup als modifizierten Lockstep-Kanzlei ab, dass wir wirklich versuchen, zusammenzuarbeiten und den Besten zum Kunden zu führen. Und deswegen müssen wir wirklich eigentlich zusammen als Bär und Kara oder teilweise vielleicht sogar auch mit externen anderen Beratungsfirmen, wie auch immer, das Beste für den Kunden entwickeln. Und der Einzelne ist toll, aber wir brauchen die anderen auch. Also es ist wirklich aus meiner Sicht wichtiger, dass wir gemeinsam stark sind, damit wir in allen den Bereichen, die wir als Bär und Kara abdecken, wirklich Top-Leistung bringen können.
Das leitet uns zum Thema Vergütungen. Nach welchem Modell richtet sich dann die Vergütungen auf Partner- bzw. Associate-Stufe? Und was könnte da für Anreize gesetzt werden?
Also wir sind eben eine modifizierte Lockstep. Also Lockstep bedeutet grundsätzlich, dass der Gewinn oder bei uns der Großteil des Gewinns nach Seniorität auf die Partner verteilt wird. Modifiziert ist, dass wir auch noch eine Leistungskomponente berücksichtigen. Und was wir bei den Partnern, aber auch bei jedem Mitarbeiter, also sei es Substi, Anwalt, Assistentin, sonstiger Mitarbeiter, ist die Akquisition. Also das ist nochmal, was eine zusätzliche Vergütungskomponente ist, wenn man neue Kunden gewinnt für die Firma. Das heißt nicht, dass ich die selber bearbeiten muss, sondern eben die beste Person für den Kunden platzieren kann und einfach eben auch das Geschäft von Bär und Kara verbreite. Und das fördern wir eigentlich wirklich schon auf jeder Stufe. Und für die Mitarbeiter, die fangen eigentlich bei uns mit einem klar Fixlohn an, teilweise eben unterschiedlich nach Ausbildung mit LLM oder Promotion. Ansonsten haben wir gleiche Löhne auch für die verschiedenen Standorte, weil wir wirklich auch über die Standorte den Wechsel und den Austausch auch mal mit Rotations zwischen den Standorten fördern möchten. Und haben dann eben die Akquisitionsprämie und natürlich auch Boni, die dann auch nach Seniorität grundsätzlich ansteigen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so die persönliche Leistung schon auch schätzt oder wertschätzt. Und neben der Vergütung, glaube ich, sich vor allem auch Zeit nimmt für Feedback, für Weiterentwicklung. Also das habe ich auch in meiner Erfahrung der letzten Jahre sehr geschätzt, eben einfach diese, ja, die Weiterentwicklung, besser zu werden in dem, was man macht, Möglichkeiten für Secondments im Inland oder im Ausland oder in der Inhouse-Funktion, das heißt mit Trainings, oder wir sind auch aus meiner Sicht sehr großzügig mit Seminaren und Veranstaltungen, wo wir wirklich investieren in die Leute, dass sie was mitnehmen und sich verbessern.
Um noch einen weiteren Aktualitätsbezug zu schaffen, AI, Artificial Intelligence, wie wirkt sich das auf den Alltag von einer Senior-Partnerin aus?
Ja, ist auch eine gute Frage. Ich bin ja wirklich eine IT-Granny, also da gar nicht affin eigentlich, aber ich finde es sehr spannend, und wir haben jetzt auch natürlich so das Testen, was wirklich auch Spaß macht, was mich jetzt selber dort auch näher zu AI oder unterstützenden Tool bringt, und ich finde es super. Es ist wirklich, glaube ich, eine große Arbeitserleichterung, und also ich finde es auch noch spannend, sich wirklich nochmal zu überlegen, wo hat es überall Einfluss? Also aus meiner Sicht hat es viel vielleicht auch auf gewisse Assistenzaufgaben. Zum anderen ist es teilweise auch Arbeit, die man sonst vielleicht einem jungen Mitarbeiter gibt, die über AI vorbereitet werden kann. Also man muss, glaube ich, sicher diese Delegationsskills, die wir ja auch versuchen, unseren Mitarbeitern beizubringen, jetzt dann auch bei so einem Tool anwenden. Also wer nicht delegieren kann, wird auch so ein Tool nicht gut nutzen können. Und für mich hat es auch viele Aspekte so im Bereich Ausbildung. Welche Skills sind dann zukünftig gefragt? Dann teilweise Kommunikationsskills. Also meine Kommunikation war ja eher vielleicht bei Google oder sonstige Recherche. Aber jetzt eben wirklich zu diskutieren, zu fragen, verbessern, wie möchte ich den Ton haben? Was möchte ich ausdrücken? Also es sind wirklich auch andere Aspekte, die man dort einbringt. Ich bin gespannt auch, was es in der mündlichen Kommunikation für Auswirkungen gibt. Also wenn alle zwar dann perfekte Schriftstücke schreiben können, aber vielleicht mündlich nicht mehr rüberbringen. Also da bin ich auch gespannt, was das für einen Effekt hat. Und zuletzt natürlich auch auf die Honorarmodelle. Wie wird abgerechnet? Nicht mehr vielleicht im Stundenmodus, sondern eben in anderen Modellen, wo sich der Weg auch noch zeigen wird.
Somit wären wir schon bei meiner letzten Frage an dich angelangt. Und die wäre, was denn du Studierenden für einen Rat würdest mit auf den Weg geben?
JUS ist so breit. Also ich würde wirklich schauen, findet das, was euch interessiert, was euch begeistert, bleibt neugierig und schaut auch, welches Umfeld gut für euch ist, wo ihr euch gut entfalten könnt und springt auch mal aus der Comfortzone. Sonst wäre ich jetzt hier auch nicht bei dem Podcast, wenn ich nicht auch gesprungen wäre.
Ja, danke vielmals für deine Zeit. Schön, dass wir da sind.
Gerne, hat mir Spaß gemacht. Danke dir, Jana.